Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Vom Verschwinden, vom Verschwinden lassen und vom Verschwinden lassen nicht zulassen konnte man in den Feuilletons dieser Woche lesen. Von vier Teilen und vom Vierteilen, von Kulturkampf und Werbekrampf. Es macht ihnen nichts, aus Dampf geboren zu sein, schrieb Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung über die, wie er sagte, flirrenden Gedichte der neuen Büchner-Preisträgerin Elke Erb. Wenn es sein muss, dann ist ihr Verdienst das Verdunsten. Das war's, Preußen, riefen Annalena Scholz und Tobias Timm in der Zeit aus. Der Wissenschaftsrat empfiehlt in einem Gutachten, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzulösen, das bürokratische und nicht sehr erfolgreiche Ungetüm. Die Besucherzahlen der staatlichen Museen gelten gegenüber der internationalen Konkurrenz längst als peinlich gering. 4,2 Millionen in allen Berliner Museen zusammen, 9,6 allein im Louvre, schrieben die beiden Zeitautoren und sympathisierten mit der im Gutachten empfohlenen Überführung der Megastiftung in vier separate Stiftungen. Es wäre das endgültige Ende Preußens zugunsten seiner Museen und Bibliotheken. Vier Stiftungen bräuchten auch vier Präsidenten, vier Pressesprecher und so weiter. Das koste, schrieb Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Geld dafür sei aber durch die Corona-bedingte Neuverschuldung nicht mehr da. So bleibe das Vierteilen der Stiftung ein Wunschtraum für bessere Zeiten. Apropos Vierteilen. Was Philipp Oehmke und Tobias Rapp im Neuen Spiegel berichten, klingt so, als wären da Menschen auf den Tod miteinander verfeindet. In den USA tobt ein Kulturkampf, dessen Frontverlauf Tweets markieren, schreiben sie. Es geht um systemischen Rassismus und das unbewältigte Erbe der Sklaverei und damit auch um Armut, Polizeigewalt und eine unmenschliche Gefängnispolitik. Doch langsam stellt sich die Frage, ob die Gegenseiten überhaupt noch miteinander sprechen können. Menschen verlieren ihre Arbeit aufgrund von banalen Tweets. Vom Winde verweht, der erfolgreichste Film aller Zeiten, aber einer mit rassistischen Tendenzen, sei erst aus einem Streaming-Angebot entfernt worden – und dann wieder aufgetaucht, allerdings mit der vorangestellten historischen Einführung einer afroamerikanischen Historikerin. Kino war eigentlich einmal das Gegenteil von Belehrung, kommentieren die Spiegelautoren und erwähnen den offenen Brief von mehr als 150 Intellektuellen, von Salman Rushdie bis Daniel Kehlmann, die sich um den freien Austausch von Informationen und Ideen und die liberale Gesellschaft sorgen. In Europa, sagt Kehlmann im Spiegel-Interview, würden aber im Vergleich zu den USA die Debatten weiterhin viel ausgewogener ablaufen. Obwohl es auch hier zur Sache geht. Etwa, wenn die Berliner Verkehrsbetriebe die Umbenennung der U-Bahn-Station Mohrenstraße in Glinkerstraße vorschlagen und sich herausstellt, dass, so Thomas Schmid in der Welt, der russische Komponist Michail Iwanowitsch Glinka ein glühender Nationalist und ein Antisemit war. Historische Personen würden nun mal den Geist und den Ungeist ihrer Zeit mitschleppen. Es bringt nichts, wenn wir versuchen, die Straßenschilder, an denen wir täglich vorbeilaufen, so zu gestalten, als liefen wir an uns selbst und unserer Fortschrittlichkeit vorbei. Ebenfalls in der Welt echauffierte sich Hans-Georg Rodeck über die neuen Richtlinien der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Die rät Filmemachern, die dort Fördergelder beantragen wollen, sich erst einmal zu fragen, greift die Geschichte eins oder mehrere der nachfolgend genannten Themen direkt auf? Etwa Alltag in der dritten Lebensphase oder Hautfarbe bzw. People of Color? Rodeck machte sich den Spaß, die wichtigsten deutschen Filme der letzten Jahre darauf hin zu testen, ob sie dem neuen Filmfördergeist entsprochen hätten. Der Junge muss mal an die frische Luft. Null Punkte, es sei denn, man sähe den Film als soziologische Studie über kleine moppelige Jungen. Lara, null Punkte, es sei denn, man entdeckte in der Titelheldin die Verkörperung der dritten Lebensphase, aber das wollen wir Corinna Harfuch nicht antun. Die Überschrift zu Rodecks Artikel: Ein guter Film ist nicht politisch korrekt. Eine weitere Frage der deutschen Filmförderung lautet übrigens: tauchen Figuren mit anderer als heterosexueller Orientierung auf. Im Gespräch mit dem Spiegel berichtet Daniel Kehlmann, dass er einmal ein Drehbuch mit einer schwulen Figur geschrieben hat und gefordert wurde, sie von einem schwulen Schauspieler spielen zu lassen. Das sei erst einmal verständlich, aber was, wenn der Schauspieler bisexuell ist, zählt das noch? Und wenn man das zu Ende denkt, darf jeder Schauspieler dann nur noch sich selbst spielen? Man müsse Widersprüche aushalten. Aber eine humorlose Kulturpresseschau müssen Sie, liebe Hörer, nicht aushalten. Drum zum Schluss noch ein Lacher. Die überall plakatierte Aha-Corona-Schutzwerbekampagne des Bundesgesundheitsministeriums erschien Gerhard Matzig als Krampf. In der Süddeutschen Zeitung erläuterte er, Aha stehe für Abstand, Hygiene und, etwas gezwungen, Alltagsmaske. Matzig schlug eine schlichte Alternative vor. Haltet Abstand, haltet Abstand, haltet Abstand. Kurz, hahaha.